Wir sind in Deutschland auf dem vorletzten Platz, was Immobilieneigentum angeht. Die Markteintrittsbarriere ist schon groß. Das heißt, das ist das, warum die Leute eigentlich nicht loslegen. Man hat Angst, das Falsche zu kaufen, vom Falschen zu kaufen, am falschen Standort zu kaufen. Wir lernen nicht in der Schule, wie wirst du denn mit Immobilien erfolgreich, nicht im Studium, eigentlich nirgends. Viele Leute, wenn sie dann an Immobilien denken, denken sie ans Eigenheim. Und ich will gar nicht sagen, ist richtig oder falsch. Nur meistens hast du ja nicht unbegrenzt Geldmittel zur Verfügung. Das heißt, du musst dich meistens entscheiden zwischen Eigenheim oder Kapitalanlage. Wenn ich aber mit dem Eigenheim starte, dann ist meistens nicht mehr so viel Platz für eine Kapitalanlageimmobilie. Insofern würde ich das eigentlich besser andersrum starten und baue dann Vermögen auf, das mir dann möglicherweise mein Eigenheim bezahlt.
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, dem Podcast, wo Unternehmertum auf Excel trifft. Jetzt abonnieren. Neue Folgen jeden zweiten Donnerstag. Ehrlich, persönlich, brüderlich.
So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Brüderlich Unvernünftig. Heute an einem ganz speziellen Ort. Und zwar im Pool, und zwar nicht im Swimmingpool, sondern im Baufinanzierungspool 24. Heute geht es um das Thema Immobilien, um das Thema Finanzierungen. In einer unserer letzten Folgen war die Nachfrage sehr, sehr hoch nach dem Thema Altersvorsorge, nach dem Thema Immobilien. Wir haben viele Anfragen bekommen, deswegen haben wir uns heute tatsächlich einen Profi eingeladen. Ja. Freuen wir uns sehr heute mit Sven alias Dr. Baufi.
Willkommen nochmal, Sven, dass du hier bist. Wir freuen uns auf den Austausch.
Vielen lieben Dank auch für die Einladung. Schön, dass ihr hier seid und freue mich auf unser Gespräch.
Sehr schön. Ist ja wirklich, muss man sagen, ein wunderschönes Büro, wo wir hier sitzen. Ne? Also selten so ein schönes Büro gesehen. Also sage ich jetzt nicht, weil ich ein Schleimer bin, sondern weil ich es wirklich cool finde. Und ist auch bei uns um die Ecke sozusagen. Ne? Also jetzt nicht in Frankfurt, aber in Karlsruhe.
Demnach würde ich sagen, starten wir gleich. Ich glaube, was die meisten Hörer interessiert, wer ist Dr. Baufi, beziehungsweise wie kamst du auf den Namen? Wie kommt man auf Dr. Baufi?
Also eigentlich aus einer lustigen Situation. Ich wollte vor rund 3,5 Jahren weniger arbeiten und da war so die Situation, wir waren mit ein paar Freunden Abendessen und die haben dann gefragt, beziehungsweise der Tenor ging über die Sache, kannst du mit allem erfolgreich werden? Ich bin der Meinung, ja, kannst du, wenn du Gas gibst, dir Mühe gibst, fleißig bist, natürlich auch ein bisschen Glück hast und allem drum und dran. Und die anderen waren der Meinung, nee, das sei nicht so. Mhm. Und dann nach langem Hin und Her hieß es dann irgendwann, gut, dann werd doch erfolgreich auf Social Media. Mhm. So, und so hat es angefangen. Ich sage, okay, das, die Herausforderung nehme ich an. Und um ganz ehrlich zu sein, hättet ihr mich vor 4 Jahren gefragt, ob ich denn als irgendwie auf TikTok, Instagram und Co. Videos posten wollen würde, dann hätte ich das belächelt, auf jeden Fall verneint, aber definitiv nicht angefangen. Aber so haben wir angefangen. Und heute gucken zwischen 3 und 4 Millionen Leute im Monat diese Videos an, die ich da zum Thema Kapitalanlage, Immobilien, Baufinanzierung poste. Und ja, so ist es gestartet.
Ja. Also es ist wirklich auch, wir haben es uns auch nochmal angeschaut, es ist wirklich faszinierend, was da gedreht wird. Wie war das am Anfang für dich, das erste Mal vor der Kamera?
Also die meisten Leute, die mich gekannt haben, sagen, sag mal, spinnst du jetzt eigentlich? Jedes Mal, wenn ich mein Handy in die Hand nehme, sehe ich nur noch dich. Was soll das denn? Meine Antwort war, es ist nicht für dich, sondern es ist für eine breite Masse im Endeffekt. Und wie das oft so ist, wenn du mit irgendwas startest, dann wird man erstmal so belächelt. Ja. Bis das dann irgendwann Früchte trägt, größer wird und dann irgendwann fragen die Leute, wie hast du das gemacht? Ja. Oder ich wusste ja sowieso, dass du das eh schaffst natürlich. Und das war so der Beginn eigentlich da davon. Ja.
Aber wie kamst du ursprünglich mal für die Zuhörer zu den Baufinanzierungen?
Ich habe ja ursprünglich mal irgendwann Sozialversicherungsfachangestellter gelernt, was aus meiner Sicht heute nicht ganz so spannender Beruf ist. Und mein Papa hat Immobilien verkauft. Er war, damals gab es von Bien Zenker, ist eine Hausbaufirma, und Obi und Schwäbisch Hall eine Kooperation. Und so waren auf den Obi-Märkten, auf den Parkplätzen, standen Musterhäuser. Und da sind so die Zielgruppe war so die Leute, die die Häuser selber ausbauen, so das typische Handwerker-Klientel, das bei Obi vielleicht auch selber einkauft. Und ja, dann kam irgendwann ein Finanzierer zu meinem Vater und hat gesagt, Mensch, Sie bieten die Häuser an, wäre es vielleicht nicht auch sinnvoll, Sie würden die Finanzierung anbieten. Sagt er, ja, er jetzt nicht vielleicht, aber vielleicht wäre das ja was für mich, sein Sohn. Und so ist das, hat das gestartet im Endeffekt. Und ich habe dann plötzlich festgestellt, Mensch, zum einen macht das Spaß, Leuten ihren Traum zu erfüllen. Mhm. Da kommt jemand und sagt, hey, wir wollen eine Immobilie kaufen, ein Haus kaufen und ich muss es möglich machen. Mhm. Das fühlt sich besser an wie bei der Krankenkasse, wenn kranke Leute kommen und du eine Leistung, die nicht im SGB, Sozialgesetzbuch steht, ablehnen musst, dann machst du nicht so viele Freunde. Und in der Baufinanzierung war das dann doch deutlich schöner.
Ja, ich meine, letztendlich bist ja auch du derjenige, der den Traum für die Leute realisiert. Ne? Also du bist derjenige, ja. Man verbindet da immer, ich komme ja auch aus dem Finanzbereich ganz ursprünglich, und da bist ja immer, sag ich mal, du derjenige, der entscheidet letztendlich. Ne? Also ist immer das Gefühl, obwohl es natürlich gar nicht so ist. Du bist ein Vermittler und du versuchst natürlich das passende Produkt für den Kunden, ja. Aber für den Kunden bist du die Bank, ne? Also der Herr Bank sozusagen. Ja?
Richtig.
Und der Doktor.
Der hat Dr. Baufi, genau. Ja. Das ist ja ultra spannend, aber ich finde es echt spannend, jetzt die ersten paar Minuten zu hören, weil genau das ist das Thema, wo wir es schon oft drüber hatten. Ne? Am Anfang sagt immer jeder, ach, das macht er nie, um Gottes Willen, das schafft er nicht. Und immer erstmal die Ablehnung und ganz, ganz schlimm, meistens aus dem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis. Erstmal die große Ablehnung oder die große, ja, vielleicht Missgunst kann man nicht sagen, aber so keiner glaubt so richtig an dich, ne? Oder hier das Thema hatten wir auch schon besprochen, ich werde Influencer und so weiter, ja, und obwohl es ja eine ganz, ganz spannende Geschichte ist, auch, sag ich mal, sein Wissen letztendlich anderen Leuten teilhaben zu lassen. Ich meine, du mal, wie lange machst du das Thema schon?
Knapp 27 Jahre jetzt.
Also, ne, also bis 28, also hast mit 1
angefangen. Ganz, ja, konnte gerade sprechen.
Konnte jetzt gerade sprechen, aber ist natürlich, da hat man schon ein breites Wissen, das man auch den Leuten teilhaben lassen kann. Das finde ich super interessant. Gibt es was dich persönlich an Immobilien und Finanzen interessiert, beziehungsweise fasziniert?
Ja, also ich meine, die Mission mal grundsätzlich, die wir haben, wir sind in Deutschland auf dem vorletzten Platz, was Immobilieneigentum angeht, in Europa. Und unsere Mission ist es, daran was zu ändern. Also das ist schon mal, ich finde sehr schade, dass wir auf diesem Platz stehen. In allen anderen Ländern oder in den meisten anderen Ländern wird Eigentum größer geschrieben. Deutschland ist ein Mietvolk irgendwie, wenn man das so plakativ sagen darf. Wir lernen nicht in der Schule, wie wirst du denn mit Immobilien erfolgreich? Nicht im Studium, eigentlich nirgends. Entweder du eignest dir es selber an, du hast das Glück, dass du vielleicht irgendwie einen Mentor hast oder so, oder du kaufst dir einen der vielen Kurse. Ich will ja gar nicht drüber urteilen, ob die gut oder schlecht sind, aber ja, das wäre so verschiedene Optionen. Oder du kommst zum Beispiel zu uns. Was mich daran fasziniert ist, eigentlich die Situation, wie toll man Vermögen mit Immobilien aufbauen kann. Viele Leute, wenn sie dann an Immobilien denken, denken sie ans Eigenheim. Und ich will gar nicht sagen, ist richtig oder falsch. Nur meistens hast du ja nicht unbegrenzt Geldmittel zur Verfügung. Das heißt, du musst dich meistens entscheiden zwischen Eigenheim oder Kapitalanlage. Wenn ich aber mit dem Eigenheim starte, dann ist meistens nicht mehr so viel Platz für eine Kapitalanlage Immobilie. Insofern würde ich das eigentlich besser andersrum starten und baue dann Vermögen auf, das mir dann möglicherweise mein Eigenheim bezahlt. Und das Faszinierende, finde ich, ist eigentlich immer, du kaufst eine Immobilie und am Ende des Tages bezahlt sie jemand anders ab, wenn du das richtig tust. Und das finde ich faszinierend, weil das gibt es eigentlich in keiner anderen Anlageform, dass es jemand anders bezahlt, sondern es ist immer Eigenkapital und hier ist halt der Fremdkapitalhebel das Tolle.
Aber sagt man nicht, im Einkauf liegt der Gewinn, würde heißen, wenn ich jetzt die Leute, die wir auch ansprechen, die Zuhörer sagen, oh, hört sich spannend an, ich würde gern jetzt Immobilien investieren. Ist nicht der Marktpreis entscheidend, um dann zu sagen, okay, es ist ein gutes Geschäft oder ich kann ja auch ein schlechtes Geschäft machen. Ich glaube, davor haben auch viele Angst potenziell, da jetzt Geld in die Hand zu nehmen, weil lohnt sich das? Wie verändert sich der Markt? Wie verändert sich der Zinsmarkt? Zahlt ein Mieter nicht etc.? Wie hängt das damit zusammen, klar, aus deiner Sicht, also aus deiner Erfahrung?
Im Einkauf liegt der Gewinn, ist sicherlich ein wichtiger Punkt, aber auch ein noch, finde ich, fast wichtiger Punkt ist, wie rechnet sich die Immobilie? Also habe ich denn am Ende eine Zuzahlung? Momentan hat man das bei sehr vielen Immobilien. Mhm. Natürlich kann ich Immobilien suchen, wo ich das nicht habe. Da muss ich alleine losrennen, weil die sind nicht in der Vielzahl und auch nicht in guten Lagen zwingend vorhanden. Und das heißt, ich muss eigentlich sehr viel Wissen haben, was ist eine gute Immobilie. Und wir gucken natürlich vorher, wie rechnet sich die Immobilie? Wie ist der Zustand der Immobilie? Wir bringen das auf Stand, wenn sie nicht in einem ordentlichen Zustand sein sollte, sodass eigentlich über die nächsten 10 Jahre bis zum eigentlichen Verkaufsfall mal nicht viel anfallen sollte. Eine Immobilie ist keine Excel-Tabelle, es kann immer was passieren. Wenn wir im Neubau oder im Denkmalbereich unterwegs sind, haben wir ja 5 Jahre Gewährleistung bei beiden. Und in den ersten 10 Jahren passiert da in aller Regel eigentlich wirklich nichts. Das heißt, da hat man schon eine gute Sicherheit mit einer Immobilie. Und aber die Markteintrittsbarriere ist schon groß. Das heißt, das ist das, warum die Leute eigentlich nicht loslegen. Man hat Angst, das Falsche zu kaufen, vom Falschen zu kaufen, am falschen Standort zu kaufen. Wie ist denn der Zustand? Ist das richtig? Und dann weiß man auch nicht mit dem Thema, also du hast gerade gesagt, Mietausfall. es gibt Mietausfallversicherungen und die kosten zwischen 15 und 25 Euro im Monat. Also recht überschaubar.
Okay.
Warum können die so günstig sein?
Weil es nicht so oft vorkommt. Ja.
Genau, also im Verhältnis zumindest nicht. Natürlich hört man immer diese Horrorgeschichten. Ja. Ich habe jetzt in 27 Jahren keinen signifikanten Mietausfall gehabt. Weil jemand, der später bezahlt, weil ein Arbeitgeber wechselt, weil ein Konto gewechselt wird oder sowas in der Richtung. Aber jemand, der mir auch mal eine Bude kurz und klein geschlagen hätte, das hatte ich noch nie und ich kenne auch niemanden, wo das der Fall war.
Aber würdest du jetzt nochmal eine Frage, würdest du als Dr. Baufi nur in den Städten investieren, wo du auch lebst? Oder würdest du jetzt sagen, hör zu, wir sind jetzt hier in Karlsruhe, im tollen Headquarter von euch, wenn in Hamburg, Bremen oder Berlin irgendwo was ist, würdest du da auch sagen, nee, du brauchst da nicht wohnen, wenn es rechenbar ist, macht es total Sinn, weil damit limitierst du dich ja. Ist genauso wie in dem Social Media, ne? Also du hast ja einen Top-Job gemacht in der Vergangenheit, bist dann auf Social Media, um einfach breiter zu gehen und nicht dich auf Kals und die Umgebung zu limitieren, wo man dich kennt, sondern du wolltest größer werden.
Genau.
Ist das so richtig?
Also das ist übrigens die Angst von den meisten Leuten. Ich muss eine Immobilie kaufen, die, oder was heißt, nicht Angst, sondern sie sagen, ich möchte eine Immobilie kaufen, die in meiner Nähe ist, damit ich dann selber agieren kann. Ich frage dann immer ketzerisch, nimm mal an, der Mieter ruft an und sagt dir, die Heizung geht nicht. Fährst dann jetzt hin und kannst die Heizung reparieren? Also bei mir wäre es so, wenn ich hinfahre, gucke ich mit dem Mieter die Heizung an, sie geht hinterher trotzdem nicht. Also ist es, ist es wichtig, irgendjemanden zu finden, also den Heizungsmonteur in dem Fall, der das dann richten kann. Und das macht die Hausverwaltung. Und deshalb ist es wurscht, wo die Immobilie von dir aus gesehen räumlich ist. Das ist für viele Leute ein Gefühl, natürlich erstmal eine große Entscheidung. Und das sollte in der Nähe sein. Aber wir haben an 70 Standorten in Deutschland Immobilien, die wir anbieten. Mhm. Und da ist für jeden eigentlich was dabei. Meistens ist ja nicht der Nabel der Welt, wo man wohnt. Und also klar, kann man Glück haben, wenn das eben zutreffend ist, dann ist es gut, dann kann man da auch kaufen, logischerweise. Karlsruhe jetzt zum Beispiel ist ein gutes Pflaster, aber ist halt schon relativ teuer im Verhältnis. Insofern gibt es schon auch Lagen, die noch erschwinglicher sind, wo eine Entwicklung mehr stattfindet vielleicht. Ja, richtig und falsch ist da schwierig zu sagen. Es gibt viele Standorte, die sehr, sehr gut sind auf jeden Fall, wo man Entwicklungspotenzial hat. Und das ist quasi unser Job, herauszufinden, wo genau die Standorte sind, die sich dann am Ende für den Kunden rechnen.
Aber was sind so, also wann kann man anfangen mit Immobilien? Klar, du brauchst einen festen Arbeitgeber wahrscheinlich, ne, musst regelmäßig Geld verdienen. Aber gibt es so, sag ich mal, mit was fängt denn der Durchschnittsbürger, der keine Angst hat jetzt vor dem Schritt in die eigene Immobilie zu investieren, wo fangen die Tickets an? Weil ich meine, jetzt wenn einer frisch ausgelernt hat, vielleicht ein, zwei Jahre beim Arbeitgeber ist und ich sage jetzt mal 2.000 Euro netto verdient im Schnitt, ja, der wird sich ja sicherlich keine 500.000 Euro Wohnung leisten, oder?
Absolut richtig. Also bei uns liegt das Durchschnittsticket so in der Größenordnung um 250.000. Bei uns fängt der Kunde aber auch eher bei 2,7, 2,8, 2,9 so in der Richtung an. 2.000 Euro ist heute, also ich will nicht sagen, dass das nicht geht, mit einer günstigeren Immobilie. Die haben wir aber halt vielleicht nicht. Es gibt sicherlich Immobilien, zum Beispiel in Bremen, kostet eine Wohnung 60.000, 70.000 ab. Also es gibt da auch teure Wohnungen. Aber da kann man, wenn man aus der Ecke da kommt, vielleicht loslegen damit. Und dann kriegt das auch jemand mit 2.000 Euro netto hin. Ich bin nicht so ein Freund von geringem Einkommen und dann eine Immobilie kaufen, weil wenn irgendwas sein sollte und da mal eine Sonderumlage kommt von 5.000 oder 10.000 Euro für irgendwas, weil die Heizung kaputt ist und weil nicht so viel in der Rücklage ist oder sowas, dann musst du das ja stemmen können. Und eine Immobilie darf dich nicht aus der Bahn werfen, finanziell gesehen, sondern das muss grundsolide sein.
Aber das ist ja, das macht ja dich auch aus als Dr. Baufi, dass du nicht um jeden Preis den Deal holen möchtest, sondern ganz offen sagst, es macht vielleicht keinen Sinn.
Ja, also dieses ist natürlich immer nicht schön, dem Kunden sagen zu müssen, du verdienst zu wenig, weil 2.000 Euro ist ja auch ein ordentliches Einkommen. Aber wenn man heute die ganzen Preise von allem anguckt, wenn du heute irgendwo in Karlsruhe einen Dönerteller essen gehst mit einem Cola dazu oder Getränk dazu, dann zahlst 13 Euro, 14 Euro irgendwo. Und alles ist teurer, tanken und. Und wenn dann noch die Immobilie dazu kommt, dann ist halt einfach schwierig, so ein bisschen dieses Gut dann zu stemmen am Ende. Deshalb finde ich, wie du es gerade richtig sagst, ich nicht immer auf Teufel komm raus. Also mir ist wichtig, wir sind einer der bestbewerteten Baufinanzierer und das möchte ich auch bleiben und das sind wir natürlich, weil wir da einen guten Job machen, die Kunden uns dann für gut empfinden und weil wir halt vielleicht, also in dem Moment findet es keiner toll, wenn ich sage, das geht nicht, das ist zu teuer für dich. Aber ein paar Jahre später, wenn man sich wieder sieht, sagen die, Gott sei Dank hast du das damals gesagt, weil dieses Thema, wenn du da finanziell dich übernimmst, da wieder rauszukommen, ist schon relativ schwierig.
Mhm. Was meine Frage noch ist, also wann hast du angefangen mit dem TikTok Social Media?
Vor rund 3,5 Jahren. Im November sind es jetzt 4 Jahre.
Ja. Okay. Und als, ich meine, du hast 180.000 Likes, das ja Wahnsinn ist, ja? Nur allein auf TikTok. Aber wie motivierst du dich? Also du hast angefangen damit, in die Kamera zu sprechen, haben wir vorhin gesagt, es wird belächelt. Aber wie du als Unternehmer, der ja erfolgreicher Unternehmer ist und ein Unternehmen aufgebaut hat, das ja nachweislich erfolgreich ist, wie motivierst du dich? Weil du hast sicherlich auch mal Tage, wo du aufstehst und sagst, boah, jetzt da reinsprechen, hau ab. Mhm. Wie gehst du damit um?
Also das
Wodka am Morgen. Wodka und Kaffee, oder?
Ja. Glücklicherweise nicht. Also
noch nicht.
Noch nicht, genau. Also momentan funktioniert es noch ohne den Wodka auf jeden Fall. Also die Situation ist, dass wir, da ist so ein Eigenantrieb da. Es gefällt mir natürlich, wenn da Reichweite entsteht, schlussendlich. Das ist so der eine Teil. Aber es ist absolut so. Ich könnte jetzt nicht jeden Tag sagen, hey, juhu, wir drehen die Videos. Sondern wir haben ja Drehtage, bei denen dann ein Filmteam da ist. Und dann weiß man schon, okay, an dem Tag, also da ist es einfach, da musst du gut drauf sein. Also die Motivation ist dann schon da. Und das funktioniert glücklicherweise. Und die anderen Videos, Kommentarvideos oder wie auch immer, die mache ich schon, auch dann, wenn ich Lust habe. Also wenn man jetzt einen schlechten Tag hat, den jeder unweigerlich hat, dann Videos zu drehen, bei denen man dann so eine Fresse hinzieht, das macht irgendwie keinen Sinn. Es soll ja den Zuschauern Spaß machen. Und das, was für mich cool ist, die Leute, die, also man denkt gar nicht, dass die Leute irgendwie auch 35, 40, 50 sind, die auf TikTok einem letzten Endes zuschauen, ist aber der Fall. Und die Message soll ja sein, im Endeffekt, es macht Spaß und dann muss ich auch motiviert dazu sein. Und das Coole ist letzten Endes, die Leute insgesamt, aber die da zuarbeiten und mitarbeiten, die sind alle jung und das hält einen auch wahnsinnig jung. Es fängt mit der Sprache an, die man dann teilweise annimmt. Und viele Dinge, die einen irgendwie ja fast beflügeln, wenn du jetzt mit lauter Leuten, die mit dem Thema gar nichts zu tun haben, rumhängst, dann wirst du da wahrscheinlich auch weniger mit zu tun haben, im Endeffekt. Und dann Trends nicht kennenlernen und alles das. Ja.
Würdest du jetzt, sag ich mal, einem Unternehmer, der jetzt vielleicht im Versicherungsbereich unterwegs oder vielleicht auch ein Handwerksbetrieb, würdest du den Leuten raten oder den Unternehmern selbst, auf Social Media zu gehen, vielleicht auch Videos zu drehen oder einfach, sage ich mal, in eine Social Media Seite, um da die Leute zu informieren, was wir anbieten oder was wir vielleicht besser können als die anderen?
Also grundsätzlich ja, aber wichtig ist, dass derjenige vor der Kamera steht, der da Spaß dran hat. Also das heißt, wenn du da jemand hinstellst, der eigentlich der Unternehmer selber, der vielleicht überhaupt keinen Bock hat, aber er sagt, ich muss jetzt, weil das machen alle, dann kommt es meistens auch genauso an. Also nicht in dem Fall. Ja. Und ich würde dann eher jemanden nehmen, der vielleicht im Unternehmen Bock darauf hat, vielleicht ein Azubi oder sowas, der mit dem Thema so ein bisschen.
Aber ist es dann kein Risiko jetzt aus Unternehmenssicht jetzt, also du bist das Gesicht, Dr. Bauf, wie heißt, wenn ich jetzt hier anfangen würde, dann würde ich ja sagen, ich möchte mit Dr. Baufi sprechen. Also ich kenne dich nicht, in dem Fall dann sag einmal mit Dr. Baufi. Und wenn ich jetzt, das ist eine Thema, das Risiko aus meiner Sicht, dass es klar der Fokus ist als dich als Unternehmer, man möchte nur dich und es ist ja so groß mittlerweile, dass du ja picken musst, wen nehme ich, wen kann ich nicht nehmen, Frage 1, Frage 2, wenn du jetzt einen Azubi nehmen würdest, würde ich sagen, auch in Unternehmen, wo ich vorher war, wo man sagt, okay, Social Media stärker, im Maschinenbau als Beispiel oder im Banking, lass doch jemand vor die Kamera, der Bock drauf hat. Du hast halt ein großes Risiko, ne? Wenn der morgen ausscheidet, dann nimmt der potenziell die Kunden mit, beziehungsweise er ist das Gesicht, die Brand Awareness ist auf ihn abgerichtet. Da sehe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Siehst du es ähnlich?
Doch, auf jeden Fall. Also die Gefahr besteht logischerweise. Ja. Und das stimmt schon auch, man baut die Marke auf. Ich meine, wollen die Leute alle mit mir sprechen? Vermutlich am liebsten die entsprechenden Videos gesehen haben. Aber es gibt ja auch Kunden, die tatsächlich nur ein Video gesehen haben und da ist bin ich noch nicht so vertraut. Wir haben mittlerweile 12 Vertriebsmitarbeiter im Endeffekt, die auch die Termine machen, weil ich könnte tatsächlich, würde alleine nicht hinterherkommen. Wir haben über 500 Anfragen im Monat.
Ja.
Und die werden nicht alle zu Immobilienkäufen hinterher, ja, weil es bei vielen nicht funktioniert oder weil irgendwas noch nicht funktioniert. Das kann man dann eben bereinigen oder wie auch immer. Und da ist glücklicherweise so, dass das Team macht den Job mindestens genauso gut wie ich. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Die sind alle kompetent in dem Thema und wir haben das als System aufgebaut. Schlussendlich das System Immobilie. Neulich war ein Arzt da, der hat gesagt, bei euch ist Immobilienkauf so einfach wie bei Amazon Artikel bestellen. Ganz so würde ich es nicht unterschreiben. Ja. Klar, Unterlagen aufbereiten, zum Notar gehen, besichtigen und so weiter. Das gehört alles dazu. Aber im Verhältnis zu, wenn man alleine losrennt, ja, ist das sicherlich deutlich einfacher.
Ja. Und was würdest du sagen, weil es gibt ja, also wenn man jetzt mal so ein bisschen rumschaut auf dem Markt, wir haben natürlich auch ein bisschen recherchiert bevor wir hier den Podcast gestartet haben mit dir, es gibt ja relativ viele Unternehmen, die so Kapitalanlagenvertrieb machen, auch Baufinanzierung etc., Makler und so weiter. Gibt es da, oder was würdest du sagen, was ist euer Erfolgsrezept? Ist tatsächlich das TikTok-Thema, dass du sagst, wir haben da so eine Reichweite, dass die Leute uns überrennen? Oder wo würdest du sagen, was ist jetzt unser Rezept, dass die Leute zu uns kommen und bei uns kaufen?
Ich glaube, wenn man auf Social Media insgesamt unterwegs ist, da sind im Kapitalanlagebereich sehr viele junge Leute da. Mhm. Ich will gar nicht sagen, dass man, ich habe ja auch irgendwann mal angefangen, dass wenn man jung ist, dass man das nicht gut macht oder sowas, die machen sicherlich auch einen guten Job. Das, was aber ein ganz wichtiger Faktor ist, welchen Stress hattest du schon mal erlebt? Also grundlegend habe ich alle Themen schon irgendwie mal erlebt mit Immobilien und wenn du dann weißt, wie du damit umgehst und für den Kunden dann da sein kannst, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dieses Sicherheitsgefühl, dass man weiß, okay, was weiß ich, da ist jetzt ein Wasserschaden, wie geht man denn mit um? Was ist denn da zu tun und so weiter? Und da können wir dem Kunden logischerweise bei all diesen Situationen helfen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Sicherheit. Mhm. Einfach, weil die Ticketgröße eben entsprechend groß ist. Ist ja nicht irgendwie 4,50 Euro, sondern die Leute wollen Sicherheit haben, weil für sie ist es meistens eine der größten finanziellen Entscheidungen, muss man ganz klar sagen. Und ich bin vom Typ her immer lieber weniger versprechen und mehr halten. Mhm. Also wir gehen nicht in eine Immobilienberechnung rein und sagen, da gibt es 3, 4, 5, 6% Entwicklung und was weiß ich. Was kann sein, dass das der Fall ist? Dann freuen wir uns alle. Mhm. Aber wir gehen ganz, ganz konservativ in der Wertentwicklung daran, ganz konservativ in Mietentwicklungen ran. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Keine Märchenschlösser bauen, sondern grundsolide mit den Kunden aufbauen. 95% unserer Kunden kaufen immer und immer wieder. Am Anfang ist ja so ein Kennenlernen, mhm, und später ist es dann eigentlich so, eine Immobilie kurz vorstellen und dann sagt der Kunde mehr oder weniger Daumen hoch oder runter und findet die Immobilie dann gut, weil er einfach schon weiß, wie das ganze System funktioniert.
Ich meine, du magst ja auch seit wirklich fast unfassbaren 3 Jahrzehnten fast das Thema und da hast du ja, glaube ich, auch alles miterlebt. Wie gesagt, ich kenne mich da ja auch ein bisschen aus in dem Thema Hochzinsphase, dann gehen die Zinsen massiv runter, dann vor, ich glaube jetzt 3 Jahren oder was, oder vor 2 Jahren gab es dann den riesen Knall, in dem die Zinsen so extrem nach oben angestiegen sind. Ja. Ich meine, man hat ja immer so Wellenbewegungen. Ich glaube, da dem Kunden zu sagen, du pass auf, in 10 Jahren wirst du 10, 11, 12, 13% Rendite erwirtschaften, glaube ich, ist auch, ich finde es ein bisschen unseriös, weil
ja,
in die Glaskugel kann von uns leider keiner schauen, sonst hätte ich die richtigen Zählchen mal angekreuzt auf meinem Schein. Das ist natürlich auch unfassbar schwierig, da eine Aussage zu treffen für die nächsten Jahrzehnte. Also was glaubst du, wo geht der Immobilienmarkt hin? Ich meine, die Nachfrage ist ja da. Wohnraum ist extrem gefragt, auch gerade in Ballungsgebieten. Ich weiß es jetzt hier regional, was da los ist. Ja, wenn man alleine Mietswohnung reinstellt, dann kommen da bis zu, wir hatten jetzt gerade wieder ein Objekt, über 120 Anfragen, ne, auf eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Das ist natürlich wahnsinnig. Also das heißt, ja, man kann auch wirklich jedem raten, der sich für das Thema Immobilie interessiert oder auch Altersvorsorge, da in den Schritt zu gehen, weil Bedarf ist extrem da.
Definitiv. Und ich glaube nicht, dass er kleiner wird. Wir haben 1 Million Leute aus der Ukraine bei uns, die wahrscheinlich nicht mehr so schnell nach Hause gehen können. Wir haben 6,5 Millionen Leute, die irgendwo aus der Welt zu uns zugewandert sind. Wir sind ein Zuwanderungsland. Wir haben eine immer älter werdende Bevölkerung, die länger in den Immobilien wohnt. Wir haben einen gestiegenen Zins. Wir haben immer mehr Single-Haushalte. Aber ich glaube, der gestiegene Zins ist einer der größten Faktoren. Wenn ich vor rund 5 Jahren 1 Million finanziert habe, dann hat das eine Rate gekostet von 2.500 Euro. Man sagt, 30% des Nettoeinkommens sollte man maximal für so eine Finanzierung verwenden, so als Faustformel. Die ändert sich natürlich, je mehr man verdient, ein bisschen. Aber grundlegend bräuchte man dann schon 7.500 Euro Nettoeinkommen. Ist schon ein sehr stattliches Haushaltseinkommen. Absolut. Heute kostet 1 Million 5.000 Euro. Das heißt, wir bräuchten 15.000 Euro Nettoeinkommen. Und die Situation ist dann eigentlich so, dass wir, ich sag mal, vor 5 Jahren war Tagesgeschäft, Finanzierungsanfragen 500.000 bis 1 Million. Völlig normal, mehrfach am Tag. Ich glaube, letztes Jahr, 2024, hatten wir eine Handvoll, die über 600.000 waren. Warum? Weil sich halt keiner leisten kann. Das heißt aber, und da finde ich auch immer, dass die Presse den Immobilienmarkt falsch betrachtet. Da heißt immer die Immobilienblase. Aber die muss ich in Teilsegmenten angucken. Mhm. Wenn ich den Preis um 1 Million, sage ich mal, angucke, dann kauft da gerade vielleicht weniger jemand eine Bestandsimmobilie ein. Das heißt, die wird vielleicht nicht verkauft oder sie fällt vielleicht ein bisschen im Preis. Wenn derjenige sie nicht mehr finanzieren kann, kauft er vielleicht für 700.000. Mhm. Der für 700.000 nicht mehr kaufen kann, kauft für 400.000. Und der für 400.000 nicht mehr kaufen kann, der kauft nicht. Der geht jetzt auch noch an den Mietmarkt. Und was macht er da? Er wollte mit seiner Familie ein schönes Eigenheim irgendwie, jetzt mietet er vielleicht auch noch teurer. Das heißt, auch der treibt den Mietbanker rum. Und dann kommt erschwerend hinzu, am Sonntag vor einer Woche war in sämtlichen Medien eigentlich genau das Thema. Seither haben wir gesprochen von 400.000 Wohnungen, die benötigt werden. Da wird jetzt gesprochen von 1,2 Millionen Wohnungen, die fehlen. So, und wie soll das, wenn ich aufgrund von Umweltauflagen, energetischen Auflagen, sonstigen Auflagen, wie soll denn, wenn ich als Investor eigentlich gar nicht die Richtung gezeigt kriege, dass ich bauen kann, weil ich dann noch mit einer Mietpreisbremse beglückt werde, dann habe ich gar keine Lust zu bauen am Ende des Tages, weil es einfach sich nicht lohnt. Und dieses Problem wird größer werden, meiner Meinung nach, weil die Leute sind einfach da.
Aber hast du kein, jetzt mal Anmerkung von meiner Seite, wir haben in Deutschland ungefähr 84 Millionen Einwohner. Aufgrund der Entwicklung, dass weniger Zuwachs kommt sozusagen, weniger Kinder werden geboren, wird dir automatisch die Prognosen sagen, wenn du ohne Zuwanderung hast, wird in den nächsten Jahrzehnten wird die Bevölkerung schrumpfen auf circa 64 Millionen. Das ist ja ein signifikantes Gap. Selbst mit Zuwanderung ist die Prognose bei 71 Millionen. Also da hast du schon mal ein Gap von 13 Millionen. Die Frage ist für mich, in the long run, ja, also wenn jemand jetzt 20 ist, wird investieren, dann trifft es den potenziell, weil die Bevölkerung wird weniger, wird ja heißen im Umkehrschluss, es ist weniger Bedarf an Wohnimmobilien. Wird es schon betrachtet jetzt, also diese langfristige Prognose, da sagt ihr, nee, das dauert noch 20, 30 Jahre, das ist zu vernachlässigen, was ich nachvollziehen kann.
Also es kommt aufs Alter an. Ja. Wie du sagst, wenn der 20-Jährige kauft, guckt man da schon mehr drauf. Aber ich finde auch, wenn ich jetzt sehr ländlich irgendwas kaufe, dann würde ich das wahrscheinlich dann mehr betrachten, dieses Thema. Wenn wir in Ballungszentren sind, in den Städten sind, glaube ich nicht, dass das da so wahnsinnig einen Leerstand dann gibt, weil die Bevölkerung schrumpft, weil die Leute ja eher dahin ziehen.
Aber was würdest du jetzt jemand empfehlen, wenn man jetzt sagt, ein Manager, der ist jetzt in einer Stadt, nehmen wir Frankfurt, weil Frankfurt lebe ich selbst, möchte da, hat 2 Kinder, möchte eine Wohnung, 150 Quadratmeter in Frankfurt. Top-Lage. Da bist du ja bei so einem Objekt bei 1,2, 1,5 Millionen. Mhm. Das ist ja rechnerisch Wahnsinn. Also was bräuchte der an Einkommen im Verhältnis zum Mietmarkt? Ne?
Weil das klar, da bräuchte ich jetzt einen Taschenrechner.
Nee, nur jetzt mal, mein Gedanke ist nur, würdest du, weil du vorhin auch gesagt hast, was ich total spannend fand, wo du gesagt hast, es heißt nicht, ich möchte eine Wohnimmobilie, sondern eher potenziell, so habe ich jetzt für mich rausgehört, cleverer, wenn du kaufst kleinere Wohnungen, die zahlen sich selbst ab. Das heißt nicht zwingend, ich muss in meiner Wohnung, in der ich lebe, in der ich Miete zahle, die muss mir gehören, weil es sich manchmal vielleicht gar nicht rechnet. Ja. Weil ich immer auch für mich sage, wie möchte jemand in Frankfurt, wenn er meinetwegen für eine Wohnung 2.500 Miete zahlt, aber wird Finanzierung 7 zahlen, wie geht es auf? In meiner Welt wird es gar nicht aufgehen. Dann miete ich doch lieber günstig im Verhältnis, als dass ich es bezahle und kaufe dann kleinere Immobilien, um extra Kapital zu generieren.
Genau.
Willst du es genauso sehen?
Oder? Absolut. Also, weil es lässt sich ja meistens dann nicht bewerkstelligen, wenn eben die Rate irgendwie 7,5 oder mehr kostet. Ja. Je nachdem natürlich, wir haben auch Kunden, die das kaufen können mit viel Eigenkapital. Dann auch wiederum eine andere Geschichte, aber also diese klassische, jawohl, wir finanzieren voll Nummer, die ist für wenige Leute in dem Preissegment zumindest machbar.
Ja.
Ja, also absolut spannend, ne, das Thema. Einmal die eigene Immobilie und die Kapitalanlage. Ja. Also da gibt es jetzt, wie du gesagt hast, von deiner Seite keine klare Empfehlung, dass du jetzt sagst, okay, also mietet privat und kauft für die Altersvorsorge oder für einen Kapitalaufbau, für eine Vermögensanhäufung, nenne ich es jetzt mal, ja. Oder würdest du sagen, naja, kommt schon ein bisschen auf den Typ drauf an und natürlich auch auf die Region.
Ja, also grundlegend.
Weil es will ja nicht jeder in die Stadt, ne? Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ey, ich komme vom Land, wir sind beide selber auf einem kleinen Dorf geboren, ne? Und aufgewachsen. Wäre jetzt für mich keine Option tatsächlich, ne? Weil ich auch eher, jetzt Stadtmensch ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber
schon. Also ist ja auch ein Dorf,
ja. Ne? Ja, ja, gut, ja, okay, ja. wenn man aus Frankfurt kommt, dann darf man das sagen, ja. Aber ansonsten fühle ich mich recht wohl, muss ich sagen, hier, weil du hast ja alles, was du brauchst, das hast du vielleicht im Dorf auch, aber natürlich hast du eine ganz andere Infrastruktur, ja. Aber kannst du eine Empfehlung aussprechen, würdest sagen, naja, wenn du vom Dorf kommst, dann bleib da, kannst du kaufen. Oder würdest du sagen, naja, es kommt immer auf die persönliche Situation drauf an?
Es kommt immer auf die persönliche Situation. Ich komme auch vom Dorf und ich fühle mich in Karlsruhe bzw. in Städten allgemein wohler als auf dem Dorf. Und aber grundlegend richtig oder falsch. Also rein rechnerisch würde, ist meine Meinung, macht Sinn, eben das so zu handhaben, lieber zu mieten und dann die Kapitalanlagewohnungen zu kaufen, bis man irgendwann dadurch das Eigenheim finanziert. Aber es gibt ein Gefühl und viele, viele Leute, die wollen einfach die eigenen vier Wände, das eigene Häusle, im Schwäbischen sagt man.
Ja. Stimmt, ja.
Und das ist auch nicht zu unterschätzen, weil was bringt dir jetzt dieses Thema Kapitalanlage, wenn du die ganze Zeit unglücklich bist dann damit, dann ist auch nicht das Richtige. Also von dem her muss man das schon individuell betrachten und ich würde jetzt nicht jemand, wenn er sagt, ich will hier mein Haus kaufen, bauen, wie auch immer, dem würde ich nicht versuchen auszureden, dass er das tut. Ich würde den Aspekt schon in die Argumentation einbringen und den Wunsch durchspielen auf jeden Fall. Und die Option durchspielen, wie würde das mit einer Kapitalanlage aussehen? Wenn er aber sagt, ich möchte das Haus bauen, das fühlt sich für uns besser an, mit Kind und so weiter, dann feel free. Also der Kunde muss sich damit wohlfühlen, nicht ich.
Was würdest du denn sagen, was ist dein Erfolgsrezept?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist Ehrlichkeit. Weniger zu versprechen, als man hält, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und einfach da zu sein. Also wie in der Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten schlussendlich. Es ist nicht alles immer rosig, es geht mal was schief und dann ist aber wichtig, wie geht man damit um? Und wenn man dann eben nicht, wie das viele am Markt irgendwie tun, den Kopf in den Sand stecken und einfach nicht mehr erreichbar sind oder irgendwas in der Richtung, dann finde ich, ist das, glaube ich, der richtige und wichtige Weg, immer für den Kunden da zu sein. Ich bin jemand, der antwortet Kunden immer. Also am Wochenende, abends, wie auch immer. Ich sage auch, wenn irgendwas ist, ruf mich gerne an. Mancher sagt dann so, ja, nee, ich will doch da nicht. Ich sage, du, wenn ich nicht ans Telefon rangehe, gehe ich nicht ran. Ja. Also das ist überhaupt kein Problem. Aber die Bereitschaft, eben da zu sein, ich glaube, das unterscheidet ganz, ganz uns, mich ganz viel von anderen auf jeden Fall, ja.
Hättest du dir diesen Erfolg auf Social Media erwartet oder war das wirklich für dich auch eine Überraschung? Weil es ist ja sehr erfolgreich, sagst du im Nachgang, hey, hätte ich 10 Jahre früher machen sollen.
Also ja, hätte ich 10 Jahre früher machen sollen. Das wäre
da gab es noch keinen TikTok.
Ja, aber dafür halt die anderen Plattformen. Ja. Und das war immer so ein Thema, wo man immer so ein bisschen zu spät dran war. Man hat Facebook irgendwie gesagt, hätte man doch. Instagram hätte man doch. Wobei wir auf Instagram auch eine Million Zuschauer haben im Monat. Also insofern ist das auch schon wichtig, da platziert zu sein. Aber hätte ich mir das ja träumen lassen, nicht in der Form. Ich habe mich nicht abbringen lassen. Ich meine, es ist schon auch anstrengend, jeden Tag 2 Videos zu posten auf allen Kanälen. Viele fragen, wie kommst du denn an den Content und alles drum und dran? Ich meine, da lässt sich viel erzählen und meine Storys sind natürlich auch irgendwie ähnlich. Inhalte davon sind austauschbar, aber viele Leute wollen dann halt auch das tatsächlich sehen, also wenn sie ihre Situation gespiegelt sehen, was kann sich denn jemand leisten, der das und das verdient, wie ist denn der damit umgegangen, so ein bisschen ähnlich wie bei Amazon, die das kauften, kauften auch das, ja. so ähnlich, so einen Effekt hat das und ich glaube, das ist, also erträumt hätte ich es mir nicht gewünscht, natürlich, ja. Und es macht mich schon happy auf jeden Fall, wie das funktioniert heute, das muss ich ganz klar sagen, vor allem früher hatten wir ja in Karlsruhe, Stuttgart eigentlich unsere unser Hauptquartier sozusagen. Und dann kamen die Kunden halt auch aus der Region. Und das ist das Coole halt, das ist, da bin ich das Einzige, wo ich dankbar für Corona bin, dass die Digitalisierung Einzug gehalten hat. Das heißt, heute ist eine Videoberatung völlig normal.
Ja.
Und das hätte ich eigentlich früher mir nicht erträumen lassen.
Ja, die Frage ist natürlich auch, ob das früher so funktioniert hätte,
ja,
wie jetzt. Ne? Also ja, gerade du sagst es, Corona, das Thema Digitalisierung beziehungsweise Videoberatungen etc., Teams-Meetings und so, ja, Remote-Arbeiten, das sind ja alles Themen, die sind ja seit Corona, sage ich mal, wirklich erst so richtig auf den Tisch gekommen. Ne?
Absolut. Muss
man ja sagen. Also vorher,
ja,
deswegen ist die Frage immer, hättest du es 10 Jahre früher gemacht, das ist immer eine spannende Frage, ja. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das dann vielleicht schon so performt hätte, wie jetzt.
Ja. Ich glaube aber, der Vorteil ist ja, dass du ein Gesicht hast, jetzt gerade bei Dr. Baufi, dass wenn sich jemand damit beschäftigt, hat er ja Trust, weil er jemanden sieht. Und ja, wenn der dann mit dir einen Videocall macht, glaube ich, ist nochmal was anderes, als wenn ich den nicht kenne und da ist eine Stimme, die darauf spricht, wie ich sage, ich habe gar kein Vertrauen.
Ja.
Weil durch diese Beispiele, die du magst, mit 2.500 Euro Einkommen, er ist, was auch immer, Arzt, hat 5.000 Euro Einkommen, das finde ich ja immer sehr greifbar, ne, für jemanden, was er da, wie du sagst, ich habe die Situation spannend, oh, wenn der sich leisten kann, kann ich auch, ich gehe mal drauf zu. Das finde ich gerade, ist ja ein USP, ja, wo man einfach dadurch Vertrauen schafft, ja.
Definitiv. Und was ein ganz, ganz krasses ist, wenn ich das früher so in der analogen Welt angucke, da ist ein Kunde, man kennt das ja vom privaten Geschäftlichen, lernst irgendjemand kennen, weißt nach ein paar Sekunden, okay, mit dem wirst du warm oder halt auch nicht.
Ja.
Wenn das jetzt ein Kunde ist, der bei dir am Tisch sitzt in der Baufinanzierungsberatung, dann kannst du ihm schlecht sagen, du, deine Nase gefällt mir ja nicht, ich gehe wieder.
Ja,
dann
schwierig.
Dann ziehst du das durch, 2-3 Mal am Tag, dann ist am Abend die Energie verbraucht und wer kriegt die schlechte Laune dann in der Regel ab? Die Familie zu Hause. Und wenn du dann das heute anguckst, die Leute, die Videos angucken und denken, was ist das für ein Typ, der Vogel interessiert mich nicht, finde ich unsympathisch, unseriös, was auch immer, die fragen nicht an. Und die anfragen,
die wollen
und die haben sich entschieden, mit mir in dem Fall irgendwie in Interaktion mal zumindest zu treten und finden mich in der Regel sympathisch und oder kompetent. Und das Coole ist, das beruht auf Gegenseitigkeit. Das heißt, die Gespräche, die ich habe, sind einfach nur noch schöne Gespräche über ein Thema, in dem ich mich auskenne, wo die Leute Profi werden wollen oder ihre ersten Gehversuche zumindest mal machen wollen. Und das macht unheimlich Spaß. Ja. Das heißt, man wird eigentlich nie müde dessen. Und das finde ich eigentlich das Sensationelle daran. Das macht einfach eine riesen Freude. Das ist eigentlich der schönste Punkt.
Wie geht ihr denn mit dem Thema so After Sales um? Also das heißt, gibt es die Beratung noch nach dem Kauf oder beziehungsweise eine Betreuung? Eine Beratung ist ja, würde ich sagen, erstmal vorher. Gibt es da noch eine Betreuung im Nachgang oder gibt es tatsächlich auch den Kunden, der anruft und sagt, ey Sven, bei mir ist irgendwie die Toilette undicht oder so?
Also die Nachbetreuung After Sales gibt es in jedem Fall. Der Kunde, der wegen so einem Thema anruft, also den gibt es tatsächlich nicht. Es sei denn, er kommt dann mit der Hausverwaltung nicht weiter. Und wenn er da nicht weiterkommen sollte, weil da was halt nicht so funktioniert, was auch mal passieren kann. Hausverwaltungen sind halt am Ende des Tages, ich will jetzt nicht sagen eine Behörde, aber sind nicht wie der Vertrieb agil und hinterher, sondern die sind schon ein bisschen langsamer. Und da gilt es dann schon manchmal nachzujustieren. Und wir sind immer der Ansprechpartner für den Kunden, helfen dem Kunden dann immer weiter. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiger Unterschied zu vielen anderen, die dann sagen, du, habe ich nichts mit zu tun, wende dich an deine Hausverwaltung, ist nicht mein Ding. Wenn du nicht weiterkommst bei der Hausverwaltung, dann sind wir immer der Ansprechpartner. Und ich bleibe auch bei meinen eigenen Kunden der Ansprechpartner. Also jeder unserer Mitarbeiter bleibt immer der Ansprechpartner auf jeden Fall. Und wenn da irgendwas ist, die können alles jederzeit fragen und oder auch, wie gesagt, uns beauftragen dann mit, hey, da, ich komme da nicht weiter, kannst du mal helfen? Und da sind wir da, klar.
Ich finde immer spannend, wie war denn der Wachstum von dem Social Media im Verhältnis zu vorher? Kann man das messen? Also an Personal, dass du sagst, ich hatte jetzt haben wir 12 Vertriebler, vorher hatte ich 2? Oder?
Ja, also in dem Thema Immobilien, ja.
Ja.
Vorher hatten wir eigentlich, waren wir zu dritt, was das Thema angeht, jetzt sind es 12. Wir hatten ja aber auch in der Thematik Baufinanzierung, waren wir irgendwann mal 25 Leute, dann ging der Zinssatz nach oben. Es war ein Stück weit unser Fehler, ich habe die falschen Leute ausgesucht für gewisse Themen und wir haben das Onboarding und das Controlling und die Führung da nicht so richtig gespielt. Fühlt sich im ersten Moment toll an, wenn du 25 Mitarbeiter hast. Im zweiten Moment schläfst du unruhig, wenn du plötzlich eine 6-stellige Summe im Monat auf der Payroll stehen hast und die Umsätze nicht reinkommen. Also haben wir dann auch das Ganze irgendwann dann glücklicherweise in die Richtung der Immobilie mehr geleitet, weil das einfach das erfolgreichere Thema ist. Und das kam tatsächlich mit dem Thema.
Aber was habt ihr denn abgestellt? Weil du sagst, ja spannend, auch das Thema Niederlage sozusagen, wenn ich jetzt aufnehmen darf. Ja, du sagst, ja, ey, ihr hattet 25 Leute, geil, da erwartet man sich was. Sagst du, hast die falschen Leute ausgewählt. Was war da für dich die größten Learnings? Also aus dem, und habt ihr was umgestellt dann? Also im Recruitment zum Beispiel?
Ja, also die im also ich mache das heute selber, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da ist ein Thema, ich möchte nur mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen ich mir, also mit denen mir das auch Spaß macht. Die alle immer irgendwas besser können als ich. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was machen wir anders? Also die früher war es so ein Stück weit so, ja, da ist jemand, der hat sich beworben, da müssen wir jetzt von den 20 Bewerbungen muss ja einer dabei sein. Heute sind manchmal 100 Bewerbungen, ist keiner dabei. Also nicht auf Teufel komm raus, irgendjemand dann da zu nehmen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann eben das Thema Onboarding. Und wenn es nicht funktioniert, auch nicht sich gegenseitig da monatelang hinzuquälen, sondern wenn es nicht funktioniert, ein klares Gespräch zu führen und auch das Offboarding dann halt schneller einzuleiten, definitiv. Also das ist schon ein Unterschied.
Und wie misst du einen Erfolg an den Mitarbeitern? Jetzt hast du jemanden eingestellt, wie würdest du sagen, Abschlüsse? Oder?
Ja, also bei den Vertrieblern ist es ganz klar, dass die Gespräche von Erst- zu Zweitgespräch, wie viel verliert man da schon, wie viel werden zu Abschlüssen, ganz, ganz klar. Im Innendienst, im Backoffice ist das natürlich ein bisschen schwieriger zu messen. Da gibt es natürlich Aufgaben, die du hast und wie erledigst du die, wie zufrieden sind Kunden, gibt es immer wieder über die gleiche Person irgendwelche Kundenbeschwerden, haben wir glücklicherweise nicht, aber das wäre so ein Indikator. Kunde beschwert sich immer, dass jemand sich zu langsam meldet oder sowas in der Richtung, das haben wir nicht. Also von dem her, wir haben jetzt 10 Leute im Innendienst sozusagen, also im Backoffice und 12 Vertriebler dazu, das ist eine gute Mischung im Endeffekt und auch ein gutes Team. Also es ist ein sehr familiäres Verhältnis schlussendlich, was natürlich bis zu irgendeiner gewissen Größenordnung wahrscheinlich nur funktioniert, weil man dann die Leute nicht mehr kennt, aber das macht auf jeden Fall so eine große Freude und Spaß auch.
Wenn jemand jetzt zuhört und würde sagen, geil, ich würde gerne für Dr. Baufi arbeiten, welche Eigenschaften bräuchte er denn im Vertrieb, wo du sagen würdest, melde dich bei mir, weil genau die 3 Eigenschaften, wenn du die hast, würde es gut passen potenziell.
Also grundlegend muss er mal aufgeschlossen sein, locker auf Leute zugehen können, ein Sympath. So vom Typ her.
Also wir beide können bei dir anfangen.
Zum Beispiel.
Sensationell.
Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor, das wird dann bei den Vertrieblern oftmals ein bisschen schwieriger, auch akkurat zu sein. Oh. Dinge im CRM einzupflegen und Wiedervorlagen zu machen. Und das unterscheidet nachher aber auch den erfolgreichen vom weniger erfolgreichen Vertriebler. Derjenige, der den lästigen Teil dann halt trotzdem, ich mache das auch nicht gern, aber ich weiß, dass wenn ich das nicht tue, ja, dann ist halt nicht erfolgreich. Also die Attribute sind ganz, ganz wichtig. Zuverlässigkeit und keine Schwätzer. Im Vertrieb hat man ja auch oftmals so Luftpumpen, Schaumschläger, die einfach eine große Klappe haben und wenig dahinter ist im Endeffekt. Und ja, da stehe ich nicht so drauf. Ja.
Aber ist es tatsächlich Vertrieb, den ihr machen müsst, oder ist es eher so verteilen? Weil, also wenn jetzt so viele Anfragen kommen, du sagst knapp 500 Anfragen im Monat, die Leute wollen ja grundsätzlich, ne? Klar, natürlich gibt es einige, die der eine oder andere, der es sich nicht leisten kann, vielleicht die Finanzierung nicht bekommt oder aus anderen Gründen eben nicht geeignet ist, um eine Kapitalanlage zu erwerben. Aber ist es dann tatsächlich Vertrieb? Also muss man den Kunden überzeugen dann nochmal oder ist es einfach eine Verteilung, sage ich mal, welche Wohnung passt zu wem?
Unterschiedlich. Also es gibt den Kunden, der erstmal sagt, ich will so mal gucken. Der ist sicherlich weiter weg von, ich möchte jetzt auch wirklich morgen kaufen. Wir haben aber auch den Kunden, der ganz klar kommt, sagt, jawohl, ich bin bereit, ich habe mich jetzt ein paar Jahre oder Monate, wie auch immer, mit dem Thema beschäftigt, hat auch schon etliche Gespräche und ich möchte jetzt hier loslegen. Das ist der dann auch wirklich übermorgen, in Anführungszeichen, kauft. Grundlegend ist es, von bis eigentlich alles dabei. Ist es wirklich Vertrieb? Also Hardcore-Vertrieb ist ja eher so dieses Outbound-Thema. Du rufst irgendjemand kalt an, was heute ja sowieso schon nicht mehr so wirklich funktioniert und musst hinterher. Das haben wir nicht. Jetzt könnte man sagen, ist wie Bestellannahme. Aber du musst trotzdem dem Kunden, du musst ihr trotzdem vertrauen am Ende. Und ein ganz entscheidender Faktor ist, schlussendlich die richtige Immobilie für den Kunden zu finden, mit der er sich auch wohlfühlt. Es gibt den Kunden, der sagt, ja, such mir einfach was raus, du wirst schon wissen, was du da tust. Es gibt den Kunden, der sagt, nee, ich möchte es selber aussuchen und irgendwo dazwischen liegt so ein bisschen die Wahrheit, indem man das aussucht. Und wir stellen sehr, sehr, sehr viele Fragen, um halt vernünftig auch dem Kunden bedienen zu können. Und wenn der Kunde, finde ich auch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sage ich auch den Kunden, wenn wir miteinander befinden, dass wir zusammenpassen, also findest, ich bin der richtige Ansprechpartner und ich präsentiere dir beim ersten Wurf nicht das Richtige, dann brauche ich die Information, warum war das jetzt nicht das Richtige, was hat dir nicht gefallen, was brauchst du denn? Und dann gehen wir einfach in die zweite oder auch dritte Runde und dann finden wir die Immobilie. Weil es ist einfach, wenn du dich für das Thema Kapitalanlage entscheidest und 70 verschiedene Standorte und Projekte hast, dann ist da was für jeden dabei. Natürlich gibt es den Fehler, den viele Leute machen, du hast vorher angesprochen, mit der Nähe. Oh, die Immobilie muss in der Nähe sein. Sie soll den Balkon haben mit Blick auf den See. Elton John sollte am besten in der Immobilie gewohnt haben. Das mit dem See kriegen wir vielleicht hin, Elton John wird schwierig. Aber dieses viel zu viele Wünsche, eigentlich muss das
sich, als ob sie selber einziehen
genau,
wollen.
Ne? Genau, das ist das geht natürlich, aber es ist ein teurer Spaß. Lieber emotionsloser das Ganze angucken, es muss ordentlich sein, es muss funktionieren, der Standort muss passen, gut.
Okay. Jetzt die Frage noch, wie hoch ist denn also das Zeitfenster? Jetzt sagen wir, ich komme hier heute hier reingewackelt, ja, und sag, lieber Sven, ich bin bereit, ich möchte, ich suche was, such mir was.
Also grundlegend ist es immer so, es beginnt mit dem ersten Gespräch, 15 Minuten, wenn die Anfrage bei uns reinkam, um halt auch zu qualifizieren, kann der denn überhaupt, was will er denn überhaupt, passt er zu uns, passen wir zu ihm. Wenn das stattgefunden hat und passt, dann gibt es ein erstes Gespräch, das geht so, je nach Kunde, sagen wir plus minus eine Stunde, da stellen wir vor, was bieten wir denn, wer sind wir, was hast du davon, wenn du mit uns arbeitest und vor allem aber auch, wo musst du aufpassen, welche Fehler kannst du bei Immobilien machen, also selbst wenn du dich nachher gegen uns entscheidest, nimmst du aus dem Gespräch was mit. Das heißt wieder dieses Thema mehr liefern als schlussendlich versprochen zu haben. Wenn du dann sagst, jawohl, das passt, dann brauchen wir natürlich entsprechende Unterlagen, weil jetzt machen wir ja eine Analyse, was passt denn, was kannst du denn schlussendlich auch kaufen. Zwischen Erst- und Zweitgespräch vergehen in aller Regel circa eine Woche. Im Zweitgespräch werden dann die Immobilien präsentiert und die werden dann auch schon relativ schnell verkauft im Sinne, oder nicht verkauft, sondern erstmal reserviert. Dann brauchen wir ja die Finanzierung schlussendlich. Die muss stehen, bevor man zum Notar geht. Und ich sag mal so, vom Erstgespräch bis zum Notar schnellste Variante vielleicht so 4-5 Wochen, aber auch bis 2 Monate, so in der Größenordnung. Wenn du sagst, ich will loslegen.
Sehr spannend.
Ja, absolut. Also Micha, wenn du bereit bist, dann geh zu Dr. Baufi.
Ich bleib hier, glaube ich. Wir brauchen noch eine Stunde später.
Zufälligerweise habe ich die Zeit.
Was würdest du denn jetzt heute deinem besten Freund, gibt es irgendeinen Geheimtipp, wo du den empfehlen würdest, jetzt, wenn du den jetzt mal hier raushaust, bezüglich Immobilien?
Ja, komm zu uns.
Ja,
also das ist der beste Tipp.
Ja. Wär der beste natürlich. Guck dir den Markt an, guck dir an, ob das Immobilienthema was für dich ist. Kommst du damit klar, dass vielleicht auch mal, also tatsächlich, wenn es auch nicht so signifikant bei uns stattfindet, aber kommst du damit klar, wenn mal eine Miete nicht kommt, kannst du das leisten? Ich würde jetzt nicht sagen Geheimtipp, sondern eher so eine Basis, die man angucken muss. Wie gesagt, eine Immobilie ist keine Excel-Tabelle. Es kann immer mal was sein, das man vorher halt nicht eingerechnet hat. Das ist eigentlich das. Aber Geheimtipp, nee.
Wie siehst du denn oder wo siehst du Dr. Baufi jetzt in 3 Jahren?
Also wir wachsen weiter. Ich denke auch, dass wir das eben das, was wir in der Baufinanzierung vielleicht falsch gemacht haben, dass wir das richtig gerückt haben im Endeffekt, jetzt wissen, worauf wir achten müssen, was wir anders machen müssen im Endeffekt. Das heißt, die Skalierung findet statt, die Systeme sind da, wir haben viele Videokurse intern, das ganze Onboarding ist völlig anders. Wir sind hier ja auf einer Etage mit 1000 Quadratmetern und die habe ich nicht angemietet, um sie unterzuvermieten im Endeffekt, sondern angemietet für uns.
Wachstum.
Und genau, weil wir in der Vergangenheit alle 3 Jahre in ein neues Büro gezogen sind, weil wir eben gewachsen sind, dann haben wir hier diese 1000 Quadratmeter Fläche angemietet, dann kam Corona, das kam alles so ein bisschen anders, dann hat man ein großes Büro, deshalb muss man ein Stück weit untervermieten. Und heute haben wir so ein, wie ein Think Tank, könnte man sagen. Aber Ziel ist es am Ende des Tages, eigentlich die ganze Etage mit eigenen Mitarbeitern zu füllen. Schlussendlich, wobei ich auch lernen durfte, der Vertrieb, also die von den 12 Vertriebsleuten sitzen nur 2 hier. Die restlichen sind in Deutschland verteilt. Also auch das funktioniert super gut. Wir haben die, genau wie mit dem Kunden, die Meetings online, eben Vertriebsmeeting online. Und das wäre vor Corona für mich persönlich undenkbar gewesen. Mhm. Ich wollte da immer, dass der Mitarbeiter hier sitzt, dass man weiß, was der tut oder nicht tut. Also jemand, der fleißig ist, ist fleißig, egal ob er hier ist oder nicht. Genauso andersrum, jemand, der faul ist, der ist auch hier faul. Der spielt ja halt irgendwas vor. Heute haben wir dieses ganze Thema KPIs bis ins Kleinste runtergebrochen. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Gamechanger auf jeden Fall, um selber dieses Wachstum überhaupt bewerkstelligen zu können. So nur nach Bauchgefühl zu wachsen, das war in der Vergangenheit der Fehler schlussendlich. Und heute wissen wir, was ist gut, was ist nicht gut, was können wir, was wollen wir. Ja. Also es ist viel, viel klarer. Und das ist auch gut, ein Stück weit mal eine negative Erfahrung mitzunehmen, weil daran wächst man auch auf jeden Fall.
Genauso. Ja. Ich glaube, wir kommen auch dem Ende zu langsam, oder Daniel?
Ja, wir sind fast schon am Ende. Eine wichtige Frage noch, die hatten wir beim letzten Mal auch schon behandelt, Micha. Das Thema Coaching, Motivationscoaches, du hast von Onboarding-Videos gesprochen. Ist es ein Thema für Dr. Baufi, dass du sagst, na, irgendwann will ich vielleicht auch Immobiliencoach werden? Oder sagst du, nee, Dr. Baufi beschränkt sich tatsächlich auf den Vertrieb, die Leute dazu unterstützen, ihr Kapital zu vermehren oder, sag ich mal, Kapitalanlagen zu investieren und aufzubauen?
Das ist eine gute Frage. Also grundlegend bin ich immer offen für alles. Der Bedarf ist da grundlegend. Also wir könnten auch das Wissen in Kursen anbieten schlussendlich. Da gibt es ja schon etliche Anbieter auch, die das tun. Manche, das ist wie mit allen Coachings im Endeffekt. Irgendwie ein Teil der Leute, die bei den Coachings waren, werden erfolgreich. Ein Teil der Leute geht ja gerade immer diese Welle. Hier kriegt deine Coaching-Gebühren zurück, weil der Coach war schlecht. Meistens liegt es an einem selber. Wenn man das umsetzt, was die großen Coaches anbieten, dann funktioniert das. Erfolg hat 3 Buchstaben, wir hatten es vorher, tun. Und da scheitert es ja bei den meisten, das dann wirklich auch stringent durchzuziehen. Insofern, ich kann mir das vorstellen, will es aber offen halten. Stand heute ist es jetzt nicht auf der Agenda für 26 oder 27. Das kann sich aber auch schnell ändern. Wir sind da nicht wie ein schwerer Tanker, sondern eher wie ein Schnellboot. Wenn der Markt den Bedarf mehr daran hätte, dann würden wir in die Richtung gehen.
Sehr schön. Also bevor wir zur letzten Frage kommen, auch nochmal an die Hörer. Wenn ihr Rückfragen habt, wenn irgendwas unklar ist, wenn ihr sagt, es interessiert uns brennend, ja, dann kommentiert's. Wichtig, folgt uns und wir geben die Fragen natürlich an Sven gerne weiter. Und jetzt zur letzten Frage, Sven, was würdest du denn oder welchen wichtigen Rat würdest du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
Zeit ist Geld, legt los. Also egal mit was, schlussendlich, das ist eigentlich der größte Feind. Man schiebt es wie so am Jahresanfang, geht man ins Fitnessstudio, lässt dann ein paar Monate später wieder schleifen. Und so ist es mit Business- oder Erfolgsthemen ja auch. Man hat eine Idee, dann setz sie um und lass dich nicht aufhalten. Und lass dich vor allem, das kann ich aus dieser Videobeginnzeit sagen, lass dich nicht von deinem Umfeld bremsen. Wenn du eine Idee hast, zieh's durch.
Sehr schön. Micha, gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest, so als...
Das kleine Ratschlag. Nee, also nur mal, ich finde das klasse, wie ihr das macht. Macht da weiter. Also ich gucke gern mal die Videos, gucke gern rein. Bin noch kein Kunde, wäre das potenziell. Demnach weiter so. Viel Erfolg und schön, dass wir hier sein dürfen.
Dankeschön. Dankeschön.
Ja, super. Vielen Dank. Und Leute, dranbleiben. Wir hören uns wieder. Wieder spannende Gäste beim nächsten Mal. Seid gespannt. Wir freuen uns in diesem Sinne. Tschö.
Ciao.
Ciao.